Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Schwarz-Rot macht ernst, jetzt kommt der Sommer der Reformen. Die Frage ist, wird das mehr als nur sparen und welche Gruppen müssen dabei eigentlich zahlen? Eine Ahnung davon haben wir, seit am Montag eine Expertenkommission Vorschläge gemacht hat, um das Defizit der Krankenkassen zu beheben. Aber da kommt noch mehr. Lars Klingbeil, SPD-Chef, hat letzte Woche eine Reformagenda skizziert, die von Steuer über Arbeit und Rente einiges umkrempeln würde. Kann Schwarz-Rot das oder wird sich die Regierung blockieren? Darüber werden wir jetzt diskutieren. Mein Name ist Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz und bei mir sind heute
Barbara Dribusch, Redakteurin für Soziales.
Anna Lehmann, auch aus dem Parlamentsbüro der Taz und dort zuständig für die Union und das Kanzleramt.
Und Manuela Heim, Redakteurin für Gesundheits- und Sozialpolitik.
Gut, also ich habe es gerade schon angekündigt, in dieser Reihenfolge sprechen wir erstmal über diese Vorschläge dieser Expertenkommission zur Gesundheit. Das sind 66 Vorschläge, ein sehr dickes Papier, 400 Seiten. Und das Volumen sind 42 Milliarden, also wesentlich mehr als die Defizite der Krankenkassen jetzt sind, beziehungsweise auch das, was zu erwarten oder zu befürchten ist. Erste Frage, kurze Antwort. Euer Eindruck, sind das sinnvolle Vorschläge oder sind das im Grunde genommen neoliberale Sparmaßnahmen?
Dann muss man, glaube ich, erstmal sich fragen, sinnvoll wofür? Also du hast ja vom Sommer der Reform gesprochen. Mit Blick auf diese Vorschläge jetzt ist das, wenn dann der Sommer der Einsparmaßnahmen, die Reformen sollen eigentlich später kommen. Insofern sind da sicherlich sinnvolle Vorschläge zum Einsparen von Ausgaben bei den Krankenkassen dabei, ja.
Da kommen wir gleich auch detailliert drauf, Barbara.
Also ich würde sagen, die Gutachter haben sich um Ausgewogenheit bemüht. Das fällt sehr auf bei der Zusammenstellung dieser Vorschläge. Aber es geht natürlich um Einsparungen, das muss klar sein.
Also ich war eher positiv überrascht, wie verteilt das Einsparvolumen doch war. Also der Hauptteil auf Kliniken und Praxen, die eingespart werden soll. Und dann der geringste Teil eigentlich bei den Patienten selbst durch höhere Zuzahlung. Und ich hatte Schlimmeres erwartet.
Gut. Eine Sache, die, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiert mich, wenn es nicht stimmt, die mir mehr oder weniger konsensual zu sein scheint, ist diese sogenannte kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern, dass die wegfallen soll. Zumindest hat Gesundheitsministerin Wagner schon mal von gesprochen. Und Klingbeil hat das in seiner Reformagenda auch erwähnt. Was hat es damit auf sich und ist das sozial gerecht, wenn es kommt?
Ich muss erst noch mal ganz schnell was zu dem sagen, was Anna gerade gesagt hat, also zu der Ausgewogenheit der Maßnahmen. Was wir hier sehen, ist ja nicht ein Maßnahmenpaket, sondern das ist ein Baukasten von 66 möglichen Maßnahmen, die jetzt in die Verhandlung gehen, was davon umgesetzt wird. Wie ausgewogen das dann am Ende ist, das werden wir dann sehen, weil das hängt nämlich im Wesentlichen davon ab, was davon umsetzbar ist, auch auf politischer Ebene und nicht nur in einem 10-köpfigen Kommissionsverhältnis sich ausgedacht
wurde. Das ist richtig. Aber eine Sache, die ja auch Teil davon ist, ist eben diese Mitversicherung von Ehepartnern, die kein eigenes Einkommen haben. Und bis jetzt sind sie sozusagen mitversichert. Das soll geändert werden. Das wäre ein Einsparvolumen von 3 bis 4 Milliarden pro Jahr ungefähr. Und das würde bedeuten, dass welche Leute eigentlich über 200 Euro pro Monat dann bezahlen müssen, die sich jetzt nicht bezahlen. Ist das okay?
Nein, man muss erstmal was korrigieren. Das bedeutet, dass die Mitversicherung, die kostenlose, abgeschafft wird. Das heißt, wenn jetzt jemand Kinder hat, die aber älter sind als 6 Jahre, das soll ja die Grenze sein, ja, dann kann er nicht mehr kostenlos mitversichert sein. Wenn diese Person einen Midi-Job aufnimmt für 700 Euro, dann zahlt die da, ich glaube, 49 Euro oder so an Krankenversicherungsbeitrag. Das heißt, diese 240 Euro sind nur, wenn die Partnerin nicht arbeitet und dann der geringste Beitrag für eine freiwillige Versicherung fällig wird. Und das ist übrigens zu hoch. Also für Frauen, die gar nicht arbeiten können, ja, meinetwegen jetzt eine 50-Jährige, die ist gesundheitlich angeschlagen und so, das schreiben auch Leser in den Kommentaren unter diesem Artikel übrigens, die haben dann plötzlich 2.800 Euro mehr im Jahr zu zahlen. Da muss man schon genauer hinschauen. Die Idee selber ist richtig.
Also aus anekdotischer Evidenz kann ich sagen, ich war ja selbst davon mal betroffen von dieser kostenlosen Mitversicherung, beziehungsweise mein späterer Mann. Also wir sind Anfang der Nullerjahre, wir hatten zusammen schon ein Kind, später zwei Kinder. Ich habe gearbeitet bei der TAZ und entsprechend wenig verdient und mein Partner hat studiert. Und er hat es so gemacht, dass er sich aufs Studium konzentriert hat und die Kinder betreut hat und war bei mir kostenlos mitversichert. Das wäre für uns richtig, richtig teuer gewesen. Also er kam damals, man muss sagen, er kommt aus Polen und war damals nicht selbstständig sozialversichert, sondern über mich. Und es war für uns eine wirkliche Entlastung. Und hätten wir das zahlen müssen, ich weiß gar nicht, dann hätten wir wahrscheinlich, weiß nicht, irgendwie in aber, eine noch kleinere
Wohnung. Aber wenn wir bei dem Thema genau bleiben, eure Kinder waren mutmaßlich unter 6 Jahren.
Unsere Kinder schon, aber manchen war schon über 6 Jahre.
Also mein Mann. Wenn die Kinder unter 6 sind, dann hätte er als betreuender Teil wäre kostenlos mitversichert.
Na gut, aber das wäre dann.
Aber es gibt, so wie Barbara gerade, glaube ich, erwähnt hat, in diesem Vorschlag gäbe es auch Leute, Frauen vor allen Dingen wahrscheinlich eher, die eben diese Mehrkosten zu tragen hätten und die vielleicht nicht dem Arbeitsmarkt, also gar nicht in der Lage sind zu arbeiten. Da ist ja doch ein großes soziales Problem, oder? Sehe ich das falsch?
Naja, ich meine, das Fälle gibt es immer. Also für Rentner gilt es ja nicht, ne? Für Rentner-Ehepaare gilt es nicht. Also das ist eben, sind eben dann Frauen, die wieder in den Arbeitsmarkt hineinfinden müssten. Und das ist eben die Frage, ne? Wenn jetzt was umgesetzt wird, wie finde ich jetzt schnell eine Arbeit? Auch die Konjunktur ist nicht mehr so doll. Da sehe ich also schon eine Frage.
Es ist natürlich dann immer die Sache, wie wird es ausgestaltet? Und was richtig ist, dass wir haben ein Steuer- und Versicherungsmodell, was im Prinzip dazu ermutigt, dass ein Teil, meistens ist es die Frau, zu Hause bleibt und sich quasi um Kinder und Haushalt kümmert. Und zwar über dieses Alter von 6 Jahren und so weiter hinaus. Das gilt in der Krankenversicherung, das gilt aber auch beim Einkommen, bei den Steuern. Also es ist de facto so, durch das Ehegattensplitting ist der Splitting-Vorteil so groß, dass es sich auszahlt, wenn man sehr, sehr hohe Gehaltsunterschiede hat. Und meistens ist es eben so, im kulturellen Familienmodell, der Mann schafft und geht arbeiten, die Frau hält ihm den Rücken frei.
Zu den Steuern kommen wir später. Lass uns jetzt erst nochmal bei den Krankenkassen, das ist ja komplex genug, bleiben. Also das ist ein Part davon. Teilt ihr denn die Einschätzung, dass das eine Sache ist, die wahrscheinlich kommen kann?
Das denke ich schon, ja, weil man hört wenig Schmerzensschreie.
Also Söder hat gesagt, kommt
Söder
nicht.
Söder hat aber gesagt nicht, aber auf der CDU habe ich solche roten Linien noch nicht gehört. Mhm. Also da ist es immer, wir müssen uns alles angucken. Und selbst in der CSU ist es differenzierter, wo man sagt, naja, man redet jetzt erstmal nicht über so Einzelvorschläge. Also hart gefragt kann man ja immer bei den, wenn man zum Beispiel den CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Hoffmann, fragt, was sagen Sie denn dazu? Dann sagt er nicht, geht gar nicht, sondern wir werden das Gesamtpaket beurteilen. Und das heißt, ja, da wäre was möglich.
Zu dem Gesamtpaket gehört ja auch der Vorschlag, der wirklich sehr viel Geld bringen würde, die Bürgergeldempfänger, die jetzt auch in der Krankenversicherung ja mitversichert sind, auf Krankenversicherungskosten rauszunehmen. Das sind mehr als 12 Milliarden pro Jahr und das über Steuern zu finanzieren. Glaubt ihr, dass das kommt und glaubt ihr, dass das sinnvoll ist?
Also ich denke, sinnvoll ist es auf jeden Fall. Es ist auch schon eine sehr alte Forderung. Die Frage ist, wo das Steuergeld herkommt natürlich.
Also wenn wir erst nochmal beim Inhaltlichen bleiben, vielleicht muss man die Maßnahme nochmal kurz erklären. Also es ist ja so, dass die Krankenkassen den gesetzlichen Auftrag haben, die Gesundheitsversorgung der Bürgergeldempfängerin zu übernehmen. Dafür erhalten sie eine Pauschale vom Bund, die aber nicht auskömmlich ist, also die nicht die Versorgung finanziert. Und die Forderung ist eben, dass das komplett übernommen wird, weil das sogenannte versicherungsfremde Leistung ist. Also eigentlich nicht allen gesetzlich Versicherten aufgebürdet, in Anführungszeichen, werden kann, was doch eigentlich eine sozialstaatliche Maßnahme ist. Als sinnvoll wird es schon von den meisten betrachtet. Es gibt auch inzwischen eine Klage des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherung. Da werden wir aber erst in Jahren mutmaßlich ein Urteil sehen. Aber es ist genau wie Barbara sagt, also der Hauptknackpunkt ist, wir reden hier von einem Volumen von 12 Milliarden, hat jetzt die Kommission beziffert. Wo soll das herkommen? Und da gibt es nur kleinere Teilbereiche, wo man sich das gut vorstellen kann, wie zum Beispiel die Einführung oder Erhöhung von Konsumsteuern auf Tabak.
Dann sind wir jetzt bei der Steuer. Das ist klar, da gibt es ein Riesenproblem. Mhm. Das sind jetzt das ist ja ein Loch, 27, 28 pro Jahr 30 Milliarden. Das käme noch oben drauf, so ein Riesenproblem. Kommen wir gleich drauf, die Steuern. Würdet ihr denn sagen, systematisch, Manu hat es ja gerade angedeutet, ist es eigentlich richtig, dass das nicht über die Beiträge, sondern über die Steuern, also von allen über Steuern finanziert wird?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall, weil letztlich ist eine Steuerfinanzierung meistens eine gerechtere Finanzierung, weil es eben gerade bei sozialstaatlichen Maßnahmen, auf die Schultern aller verteilt wird, also zum Beispiel auch auf die Privatkrankenversicherten und nicht nur auf die Schultern der gesetzlich Versicherten. Und weil auch alle Einkommen mit einbezogen werden bei den Steuern und nicht nur die Löhne und Gehälter. Ne? So.
Das ist ein wichtiger Punkt, weil wir diese sogenannte Beitragsbemessungsgrenze, ein wirklich schönes deutsches Wort, Beitragsbemessungsgrenze haben. Und die liegt bei den Krankenkassenbeiträgen eben bei 5.800 Euro. Und darüber ist es dann eben nicht mehr progressiv. Und deswegen zahlen Leute, die sehr hohes Einkommen haben, eben nicht entsprechend ein. Das ist anders als bei Steuern.
Ich wollte noch dazu sagen, weil du was zur Beitragsbemessungsgrenze sagst, es gibt ja schon länger den Vorschlag, einen Krankenkassenbeitrag-Splitting zu machen bei Ehepaaren, bei Verdienern, die über der Beitragsbemessungsgrenze verdienen, dass die sozusagen bezogen werden. Also man könnte da also noch eine soziale Komponente einbauen, wenn man die kostenlose Mitversicherung, so wie sie jetzt ist, abschaffen will. Ne?
Ist das jetzt Teil von diesen 66 Punkten?
Nee, das ist nicht Teil von den 66 Punkten, aber das ist Teil eines Gutachtens, was mal auch zu dieser Mitversicherung angefertigt.
Aber zurück zu deiner Ausgangsfrage, ist das sinnvoll? Ja, und ich denke, das ist aus den gleichen Gründen, wie Manuela das gesagt hat. Also das ist eine Aufgabe, die die Gesellschaft als Ganzes betrifft. Insofern sollte sie die Gesellschaft als Ganzes auch bezahlen. Und zwar aus allen Einkommensarten. Und das gilt übrigens für alle sogenannten versicherungsfremden Leistungen, also auch die sogenannte Mütterrente. Wenn es uns als Gesellschaft wichtig ist, dass Frauen, die Kinder erziehen und dadurch weniger Rente bekommen, im Alter angemessen abgesichert sind, dann sollte das auch die Gesellschaft als Ganzes tragen. Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass das für die kostenlose Mitversicherung von Kindern gilt. Wenn es uns wichtig ist, dass Kinder gesund aufwachsen und dass sie den besten Gesundheitsschutz erhalten, dann sollte uns das als Gesellschaft insgesamt was wert sein und nicht nur von den Versicherten bezahlt werden.
Das wäre jetzt das Plädoyer dafür, das auszuweiten auf Kinder, was ein großer Beitrag ist. Bleiben wir noch mal kurz bei diesen 66 Punkten. Und was haltet ihr denn für politisch wahrscheinlich? Also da sind ja jetzt drei Player, ne? SPD, CDU, CSU. Die CSU sagt im Grunde um die ganze Zeit Nein bis jetzt. Aber das wird nicht so bleiben. Was wird denn wahrscheinlich kommen? Also neben dieser kostenlosen Mitversicherung, dass die wahrscheinlich fällt, dann gibt es ja die Idee von einer Zuzahlung. Es gibt die Idee einer Kontaktgebühr. Das war Praxisgebühr früher. Also was kommt auf Normalversicherte an Mehrbelastung wahrscheinlich nächstes Jahr?
Also ich denke mal, es sind ja ein paar kleinere Posten drin, die wahrscheinlich kommen, dass das kostenlose Hautkrebs-Screening abgeschafft werden soll, dass man Zweitmeinungen einholt. Dann denke ich, dass die höheren Zuzahlungen kommen werden. Das ist was, wo das sind dann, also man zahlt dann für eine Arzneimittelpackung nicht mehr mindestens 5 Euro, sondern 7,50 Euro und für einen Krankenhaustag nicht nur 10 Euro, sondern mehr. Das wird kommen.
Das sind aber letztlich nicht die großen Maßnahmen. Also es muss auch was von den großen Maßnahmen kommen. Und da kann ich mir am ehesten vorstellen, dass die Rückkehr zu dem Prinzip, die Ausgaben dürfen nicht stärker steigen als die Einnahmen. Was heißt das? Die Einnahmen sind ja bei der gesetzlichen Krankenversicherung die Beiträge der Versicherten und ihrer ArbeitgeberInnen. Und das würde bedeuten, dass die Ausgaben in Form der Vergütung, also alles, was die Ärztinnen, die Apothekerinnen, aber auch was für Arzneimittel bezahlt wird, dass das nicht mehr stärker steigen darf als die Lohnentwicklung bei den Einnahmen, weil danach bemessen sich ja die Einnahmen der Krankenversicherung. Und das war früher so und ist in den letzten Jahren extrem aufgeweicht worden in allen Bereichen. Also da könnte ich mir vorstellen, dass das zurückkommt und das wäre auch relativ gleichverteilt. Wir haben ja am Anfang über diese Gleichverteilung von Last gesprochen, weil das letztlich alle Leistungserbringerinnen und Vergütungsempfängerinnen im Gesundheitssystem betrifft. Also die Krankenhäuser, die ÄrztInnen, die Apothekerinnen, die Pharmakonzerne und so weiter. Ja.
Also weil du gerade bei den großen Brocken bist. Ein großer Brocken ist ja auch die Abschaffung der Honorarzuschläge im Terminversorgungsgesetz. Also das heißt, heute ist
das
es ja so.
Das musst du erklären, Barbara.
Ja, heute ist es ja so, dass sich eingebürgert hat, wenn ich jetzt zu einem Facharzt möchte, dann gehe ich zu meinem Hausarzt und der gibt mir eine Überweisung und auf die Überweisung klebt da sowas drauf, da steht Dringlichkeit. Weil sonst bekomme ich bei dem Facharzt zum Teil keinen Termin. Dann sagt er zu mir, wieso haben Sie denn kein Dringlichkeitsvermerk? Und das bedeutet, der Facharzt kann dieses höher abrechnen, erheblich höher. Und der Hausarzt kriegt auch noch einen Zuschlag, ne? Und wenn ich über die Terminservicestelle komme, auch mit einer Dringlichkeit, dann bekommt er auch einen Zuschlag. Jetzt hat der Bundesrechnungshof gesagt, die Wartezeiten auf Arzttermine sind dadurch nicht kürzer geworden, sondern es ist ein Plus an Geld, was die Ärzte einkassieren. So, und soll das abgeschafft werden? Das ist ein Punkt und das ist immer konsensual, wenn der Bundesrechnungshof sowas schon sagt. Aber den Aufschrei der Ärzte, die werden reihenweise damit drohen, dass man dann keine Neupatienten mehr nimmt. Und das ist eine ungelöste Frage. Die muss irgendwie geklärt werden.
Und irgendwie, wer ist denn irgendwie? Also wer ist und die, irgendwie und wer? Also ja. Das würde dann Frau Gesundheitsministerin Wagen, müsste das durchsetzen? Oder wie
aber hier zeigt sich ja eine Problematik, finde ich, die in diesem ganzen Paket steckt. Wir haben jetzt hier, das ist ja der erste Bericht dieser Kommission, der die Einsparmaßnahmen behandelt. Und es wird noch einen zweiten geben, der Ende des Jahres kommen soll. Und der die Reformmaßnahmen, also wie wird die gesamte gesetzliche Krankenversicherung zukunftsträchtig und die Gesundheitsversorgung durch die gesetzliche Krankenversicherung zukunftsträchtig aufgestellt. Und dieses Wartezeitenproblem ist ja eigentlich ein strukturelles und inhaltliches Problem des Gesundheitssystems. Und das wurde versucht, über diese Akuttermine zu lösen. Und hat zu Fehlanreizen geführt, muss man klar sagen. Und das kann man jetzt versuchen, über eine Einsparmaßnahme wieder zurückzudrehen. Aber damit löst du immer noch nicht das Problem der Wartezeiten. Ne? Das hatte ich am Anfang schon gesagt. Eigentlich sind das keine Reformen, über die wir hier reden. Sondern nee, das sind Einsparmaßnahmen. Die Reform, auf die warten wir. Die müssen eigentlich parallel kommen. Sollen Ende des Jahres vorgestellt werden. Dann sind wir, wie viel Zeit haben wir dann noch in dieser Legislaturperiode? Also
na, wir haben jetzt April.
Genau, also ob die dann noch umgesetzt werden.
Es sind noch 9 Monate.
Na gut, aber es gibt ja einen gewissen Zeitdruck. Also es gibt ja jetzt diese Auseinanderentwicklung von Einnahmen und Ausgaben bei den gesetzlichen Krankenversicherungen. Die haben wir letztes Jahr gesehen, die ist dieses Jahr. Und die wird in 2027 noch stärker sein. Das heißt, es gibt einen gewissen Handlungsdruck, jetzt irgendetwas zu tun. Und nicht darauf zu warten, dass man gewissermaßen diesen zweiten Schritt, Manuela, den du gerade erwähnt hast, jetzt abwartet, bis man da einen Konsens gefunden hat. Es wird doch wahrscheinlich, Anna, oder wie siehst du das in Bezug auf SPD und Union? Doch, es soll doch jetzt im Sommer also was passieren, oder?
Ja, und es wird doch was passieren, aber Manu hat natürlich recht. Also die größeren Reformen wären strukturelle Reformen. Was ja seit Jahren auch adressiert wird, aber irgendwie nicht angegangen wird, ist diese doppelte Facharztstruktur. Also wir haben quasi Fachärzte auf der ambulanten Ebene, die dann gespiegelt sind im stationären Bereich, also im klinischen Bereich. Deutschland leistet sich quasi ein Doppelsystem und das ist sehr teuer. Du hast auf der einen Seite zum Teil eine Überversorgung mit Fachärzten und auf der anderen Seite kriegst du keine Termine. Also es ist kontraintuitiv und eigentlich müsstest du beides miteinander verbinden. Du bräuchtest diese kleinen Stellschrauben, die du natürlich drehen kannst. Du kannst sicherlich auch viel mehr machen, indem du ambulante Zentren bildest, indem du sagst, okay, du kannst so viel stärker mit Videoberatung arbeiten. Man muss auch die elektronische Krankschreibung, das erspart, glaube ich, auch Gang zum Arzt und Bürokratie. Aber auf der anderen Seite musst du natürlich gucken, ist unser Gesundheitssystem strukturell gut aufgestellt? Und diese Reformdebatte, die tobt ja im Prinzip seit 20, 30 Jahren. Und ich glaube, man muss beides miteinander verbinden.
Und du hast gesagt, warten auf die Empfehlungen zu den Strukturen. Eigentlich müsste man nicht warten. Man hätte auch auf das hier nicht warten müssen, weil die Maßnahmen, die wir jetzt hier sehen, sind bis auf ganz wenige Ausnahmen total bekannt. Die lagen alle schon auf dem Tisch. Das hätte eine Gesundheitsministerin auch schon vor einem Jahr beschließen können. Okay.
Aber wir haben natürlich ein gewisses Momentum dadurch, dass diese Expertenkommission da ist, dass sie das präsentiert und es gibt bestimmte Vorschläge da drin, die ja auch sinnvoll, ihr habt es ja auch am Anfang gesagt, da sind durchaus sinnvolle Sachen drin, zum Beispiel Zuckersteuer. Das ist die Idee, man besteuert Zucker und versucht dadurch den Zuckergehalt von Softdrinks und anderen Sachen runterzukriegen. Das gibt es in Großbritannien schon, das ist da eingeführt worden. Auf dem letzten CDU-Parteitag, Anna, wo wir waren, da wurde das von der CDU abgelehnt, wegen staatlichem Dirigismus. Was denkt ihr denn über diese Zuckersteuer? Ist das sinnvoll und wird es kommen?
Also ganz kurz, das ist ja, ich glaube, also zusammen mit Alkohol- und Tabaksteuer, die ja erhöht werden könnten, ist das, glaube ich, die einzige Maßnahme, die auch einen Präventivcharakter hat, also wo es auch darum geht, tatsächlich an der Krankheitslast in der Bevölkerung was zu verändern. Da gibt es auch eine gute Evidenz aus anderen Ländern, in denen es solche erhöhten Steuern oder überhaupt eingeführten Steuern zum Beispiel auf Zucker gibt, wo Studien nachweisen, dass das einen positiven Effekt auf die Krankheitslast hat. Insofern würde ich sagen, ist sinnvoll.
Ich glaube auch, dass dieser Vorschlag eine Chance hat, durchzukommen. Einerseits wegen des präventiven Charakters, die Abschaffung des kostenlosen Screenings für Hautkrebs hat natürlich keinen präventiven Charakter. Ich würde sagen, das ist so eine Maßnahme, die voll nach hinten losgehen könnte, weil die Leute sagen, dann spare ich mir das Geld und dann die Kosten für die Hautkrebsbehandlung sind natürlich um ein Vielfaches höher. Aber auf dem CDU-Parteitag ist sie abgelehnt worden, vor allen Dingen, weil sie aus Schleswig-Holstein kam, würde ich sagen. Daniel Günther hat jetzt keine strukturelle Mehrheit innerhalb der CDU und nun muss man sagen, der Verband der Süßwarenhersteller, Sponsor des CDU-Parteitags. Also die Lobby wird schon entsprechend groß sein, aber ich denke, das ist so eine Idee, die, glaube ich, auch sich gesellschaftlich durchsetzen könnte. Besteuert werden ja die Hersteller und um dem zu entgehen, um dieser Steuer zu entgehen, müssen sie von sich aus den Zuckergehalt in ihren Getränken reduzieren und da würde quasi keiner sagen, oh, das geht ja gar nicht, dass wir keine 12 Gramm Zucker mehr in der Cola haben.
Wobei man auch dazu sagen muss, wenn sie das tun, dann ist natürlich der Einnahmeeffekt aus den Steuern dann auch wieder dahin.
Genau, aber diese präventive Wirkung sollte es ja auch
auf
haben.
Auf jeden Fall.
Also es gibt diese Erfahrung aus Großbritannien, du hast es ja gerade schon angesprochen, die sind durchweg positiv, weil man eben diese Getränke, die haben wesentlich schon nach einem Jahr Drittel weniger Zucker gehabt. Und du konntest es dann nach 2 Jahren eben zum Beispiel sehen an Kindern, Kariesbehandlung, Zähne gezogen. Waren irgendwie auch 12 oder 15% weniger. Also das sind jetzt nicht so sensationelle Sachen. Aber es ist auch eine Kostenersparnis für das Gesundheitssystem.
Auf jeden Fall.
Und das ist ja ein entscheidender Punkt, wo man jetzt also auch zwei Sachen hat. Man hat Steuern Exakt. Und diesen Effekt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die CDU da ihren Widerstand nochmal überdenken wird. Ja, das ist zumindest erfreulich.
Kariesprävention ist übrigens auch ein gutes Beispiel, wie sozusagen die Prävention ausgeweitet wurde, auch bei Kindern und mit allem drum und dran und man signifikant weniger Kariesfälle und zu behandelnde Fälle in der Bevölkerung hat. Also da, wo man mal sieht, also man kann über eine Ausweitung von medizinischen Maßnahmen tatsächlich einen positiven Effekt am Ende erreichen.
Jetzt haben wir das Gesundheitssystem, das ist ja bekannt, da gibt es extrem gut organisierte Lobbygruppen, die wirklich Power haben. Wo seht ihr denn da die Hindernisse? Also welche Gruppen könnten sich da durchsetzen und verhindern, dass das ein sozial, was dann kommt, ein sozial ausgewogenes, sozial gerechtes, aber auch effizienteres System wird?
Also ich würde jetzt nicht gleich auf die Lobbygruppen schauen, sondern mal schauen, wer denn wirklich überhaupt betroffen ist. Zum Beispiel sollen ja auch die Löhne für Pflegekräfte nicht mehr, also die tariflichen Steigerungen sollen nicht mehr automatisch aufgefangen werden durch die Krankenkassen. Und also im Pflegebereich gibt es auch einige Kürzungen. Und ich finde, man muss schon sich erstmal klar machen, dass da Kürzungen auch kommen für Leute. Und das, bevor man dann mit Lobbygruppen jetzt spricht, die vielleicht für die Pflegekräfte sich aufregen werden, die wird es natürlich geben. Ne? Und das ist schon auch Gerechtigkeitsfrage.
Naja, aber klar muss auf die Lobbygruppen gucken. Also Gesundheitswesen ist ja sehr, also Deutschland hat ein teures Gesundheitswesen, da wird auch sehr viel Geld verdient und wenn bestimmte Gruppen sehen, dass sie weniger im Gesundheitswesen verdienen und da schließt sich die Pharmaindustrie mit ein, die Kliniken, die ja zum Teil auch an der Börse sind, die Praxen, die Ärzte und so weiter. Natürlich wird da mit harten Bandagen gekämpft und da geht es einfach ums Geld. Und das merkt man dann auch. Deshalb ist ja jede Gesundheitsreform so schwierig. Weil plötzlich alle sagen, nee, das geht ja überhaupt nicht. Also wir schauen uns an, die von Lauterbach vorangetriebene Krankenhausreform, die ja quasi schon eingetütet war und die dann mit dem Regierungswechsel wieder rückgängig gemacht wurde. Also 2 Schritte vor, 1 zurück oder je nachdem.
Naja, aber man kann nicht vergessen, dass zum Beispiel die Pflegelöhne sind ja gestiegen erheblich in den letzten Jahren. Und das war auch nötig, denn da gab es also diesen Gap zum Beispiel zu Arztverdiensten und das kann man nicht ganz, also naja, diese Schichtung kann man nicht ganz negieren.
Wenn du eine
ne?
Reform machst, wo du niemandem was wegnimmst, dann geht das. Wenn du Reformen machst, wo du einzelnen Gruppen was wegnimmst, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr hakelig.
Ich finde, da muss man auch unterscheiden zwischen der Art von Lobbygruppen. Ne? Also es gibt, wie du schon gesagt hast, Anna, eben diese Lobbygruppen, die extrem gut organisiert und finanziert sind von den BestverdienerInnen im Gesundheitssystem. Und es ist natürlich auch Lobby, gibt natürlich auch Lobby von den Pflegekräften oder von Patientenverbänden. Das ist, ich will jetzt nicht sagen, gute Lobby, schlechte Lobby. Die haben alle das Recht, ihre Interessen zu vertreten. Aber die Frage ist, wer hat wie viel Macht in diesen Lobbygruppen? Und da muss man schon klar sagen, dass die Ärzteverbände, die Ärztinnenverbände und die Krankenhauslobby und die Pharmalobby einfach an viel längeren Hebeln sitzen als zum Beispiel die Pflegekräfte, ne?
Die Linkspartei, hat das kommentiert und insgesamt diese ganzen Reformen, die jetzt kommen sollen, aber insbesondere ist auch das Gesundheitssystem. Also die sagen, im Grunde genommen ist doch die Lösung klar, wir brauchen eine Bürgerversicherung, in die dann irgendwie alle einzahlen. Man braucht keine privaten Krankenkassen mehr und keine Beitragsbemessungsgrenze und dann läuft das schon, dann haben wir kein Problem mehr mit Einnahmen. Für wie plausibel haltet ihr das?
Also die Idee der Bürgerversicherung gibt es auch schon seit 20, 25 Jahren. Ich habe ja auch mal Gesundheitspolitik gemacht und die gleichen Diskussionen, also mir kommt das so vor, als sei die Zeit so ein bisschen stillgestanden. Wir führen im Prinzip die gleichen Diskussionen wie vor 20 Jahren. Die Idee der Bürgerversicherung war vor 20 Jahren auch eine Idee, die die SPD extrem propagiert hat. Gesagt hat, das müssen wir so machen. Aber ja, dann kommt die Lobby der privaten Krankenkassen und sagt, das geht ja gar nicht. Wir sorgen hier nämlich für die nötige Stabilität im Gesundheitswesen. Ohne uns wären die Arztpraxen längst pleite. Nur weil die unsere höheren Sätze berechnen können, können die überhaupt überleben. Und ja, also die Bürgerversicherung ist eine schöne Idee. Ich glaube, sie durchzusetzen, da bräuchte es eine sehr, sehr große Koalition und sehr viel gesellschaftliche Bewegung.
Also ich denke, es ist erstaunlich, wie die Bürgerversicherung jetzt so in der Versenkung verschwunden ist, eigentlich der großen Debatten, und das ist sie. Ich glaube auch, dass im Moment würde das aus der Zeit gefallen wirken, wenn jemand jetzt alles... Aber es war letztlich ja die Idee, die privaten Krankenkassen einzubeziehen, diese 10% der Privatversicherten in die gesetzlichen, die ja Privilegien haben, und die Idee ist ja nach wie vor durchaus richtig.
Ich halte sie auch für richtig. Ich sehe bloß nicht den politischen Druck.
Ja.
Also Karl Lauterbach war auch ein großer Anhänger der Bürgerversicherung. Wann hat er das Wort zum letzten Mal in den Mund genommen? Müsste man wahrscheinlich sehr weit ins Archiv zurückblättern.
Nein, muss man nicht. In unserem Abschiedsinterview haben wir auch nochmal darüber gesprochen. Okay. Also kurz nachdem er...
Und warum hat das nicht eingeführt? Oder warum hat das als Gesundheitsminister nie den Versuch unternommen, das auch nur ansatzweise einzuführen?
Aus genau dem Grund, den du gerade gesagt hast, weil es politisch aktuell nicht umsetzbar ist. Und mit einer FDP in der Regierung war es schon gar nicht umsetzbar. Naja,
einer ist immer schuld.
Was haltet ihr denn von Waken, also die CDU-Gesundheitsministerin, die ja nicht vom Fach kommt? Das ist ja wirklich eine komplexe Materie, das haben wir, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen dargelegt, wie komplex das ist. Kann die das?
Also Nina Waken hat ja offensiv auch zugegeben, dass sie keine Ahnung von Gesundheitspolitik hatte, aber als sie gefragt wurde, sagte sie, naja, da muss man halt auch mal springen. Also so eine Chance, Ministerin zu werden, erhält man dann nur einmal. Und richtig ist, es ist ja kaum einer der derzeitigen Ministerinnen und Minister von Haus aus Verkehrsexperte oder Innenexperte oder Kanzlerexperte oder was man da sein muss. Also natürlich kannst du, ist das Wichtigste, dass du, wenn du Minister bist, dass du das irgendwie, dieses Haus, was dir da übergeben wird, dass du das irgendwie managen kannst und dass du es klug nutzen kannst, um Politik zu machen. Ob sie das nutzen kann, also ob sie jetzt kluge Politik macht, das wage ich immer zu bezweifeln. Weil ich hatte das Gefühl, dass Lauterbach ihr da einen ziemlich großen Brocken eigentlich schon aus dem Weg geräumt hatte, nämlich die Krankenhausreform, wo er ja quasi in höchster Not und gegen den Widerstand der Länder aber so als Manöver des letzten Augenblicks gesagt hat, wir machen das jetzt, weil sonst gibt es die Mehrheiten nicht mehr. Und sie hat das ja quasi wieder zurückgedreht. Und jetzt steht sie quasi vor der gleichen Aufgabe, dass sie sagt, sie muss dringend Geld einsparen und sich im Prinzip mit allen anlegen, hat aber nicht so eine richtige Idee, wo. Und dieses, ich präsentiere mal 66 Maßnahmen, die großen strukturellen Reformen kommen dann aber noch, ist ja quasi Ausdruck dieser, ich würde es mal sagen, dieses Überfordertseins. Also so eine richtige Idee, wie sie es angehen soll, sehe ich da bei ihr noch nicht, aber ihr könnt mich gerne korrigieren.
Also ich finde, was man auf jeden Fall sieht, ist eine extreme Zögerlichkeit. Wie gesagt, die meisten dieser Maßnahmen lagen auf dem Tisch, sind zum Teil die Evidenz, gibt es klare Erkenntnisse zu, es gab klare Empfehlungen aus verschiedenen Gremien, es liegen zum Teil Reformpakete fast fertig oder fertig vor, zum Beispiel zur Notfallversorgung, zur Reform der Notfallversorgung, die man zumindest weiter hätte betreiben können. Und das macht sie auch, aber in einer Geschwindigkeit, die, sagen wir mal, verbesserungswürdig ist.
Dann ist eine freundliche Wortwahl. Eine Stufe drüber gefragt. Was man jetzt im Zusammenhang mit diesen Vorschlägen in verschiedenen Medien immer wieder gelesen hat, ist, das deutsche Gesundheitssystem ist teuer und ineffizient. Stimmt das eigentlich? Wenn man das so ein bisschen über die deutschen Grenzen hinausschaut, ist das deutsche System wirklich so mies, wie es oft derzeit dargestellt wird?
Also, sagen wir mal so, wir haben in Deutschland ein sehr gutes Gesundheitssystem. und wir haben eine schlechte Gesundheitsversorgung. Wie passt das zusammen? Das kommt drauf an, wer du bist. Also es gibt eine extrem große Spreizung in der Lebenserwartung zwischen ärmeren und reicheren Bevölkerungsanteilen. Und das führt am Ende dazu, dass wir zwar im europäischen Vergleich das teuerste Gesundheitssystem haben, aber die Lebenserwartung, und das ist immer so der Hauptindikator für die Güte des Gesundheitssystems, nur im Mittelfeld liegt, weil diese Spreizung so groß ist. Das heißt, wir haben auch ein ungerechtes Gesundheitssystem.
Du meinst, dass diese große Spreizung von Lebenserwartung liegt am deutschen Gesundheitssystem?
Liegt an einer unterschiedlichen Gesundheitsversorgung, je nach Bevölkerungsressourcen, muss man vielleicht auch sagen. Ne? Also es, auf jeden Fall gibt es sozioökonomische Faktoren, wie gut die Gesundheitsversorgung ist.
Also es wird ja immer mit der Lebenserwartung argumentiert, aber ich finde, wenn ich ins Ausland gucke, also ich kenne viele Leute, die in London leben und auch in den USA, ja, das ist so ein Unterschied. In den USA ist Krankheit das Absturzrisiko in den Mittelschichten und du kannst die Versicherung verlieren, wenn du deinen Job verlierst. Und in London musst du erstmal an den Hausarzt, das ist Gatekeeping, da telefonierst du dich dumm und dämlich, da sind Callcenter und die Leute wissen schon, was sie angeben müssen, was sie für Beschwerden haben, damit sie überhaupt weitergestellt werden, weil man schon weiß, schwere Beschwerden, ja, Schmerz auf dem linken Oberkörper und so weiter, ne? Also das heißt, ich finde manchmal, dass wir doch gar kein schlechtes Gesundheitssystem haben, wenn ich da ins Ausland schaue.
Also Manu hat ja quasi angegeben, wie groß ist der Input und was ist der Output, ne? Und sind wir gemessen am Input gut genug? Und das sind wir eben nicht. Und bei den USA würde ich sagen, da ist es noch schlechter, weil das ja noch stärker profitgetrieben ist. Also das ist ja, wo man sagt, das ist ja ein wirklich teures Gesundheitssystem, wo extrem wenig rauskommt für den Einzelnen. Also wenn man da, um eine Platzwunde zu nähen, erstmal $3,000 vorschießen muss, fragt man sich, also in wessen Taschen wird da eigentlich Geld umverteilt? Ja, aber also da geht's, glaube ich, das Problem ist, glaube ich, immer, wie viel Geld fließt denn eigentlich ab für andere Zwecke? Also um Aktienkurse zu erhöhen zum Beispiel.
Das ist richtig, glaube ich, die USA hat auch prozentual das ist sehr viel vom BIP-Gesundheitssystem. Gibt's denn positive Beispiele? Manu, du hast ja mal ein Interview gemacht mit dem dänischen Gesundheitsökonomen vor einer Weile. Und Dänemark hatte ja eine schwere Krise im Gesundheitssystem und die haben es aber geschafft über ein paar Maßnahmen, vielleicht kannst du die kurz darlegen, irgendwer doch das zu effektivieren und nicht wirklich zu verteuern.
Also vorab muss man natürlich einschränkend sagen, dass Deutschland und Dänemark nur begrenzt vergleichbar sind, weil Dänemark einfach mega klein ist. Also man kann es dann vielleicht eher wie so ein kleines Labor betrachten, was so möglich ist. Und da ist es ja so, dass es eine überwiegend steuerfinanzierte Gesundheitsversorgung gibt, die sehr gut ist. Eine hohe Lebenserwartung, auf dem Glücksindex sind die Dänen immer ganz oben. Insofern ist das System dort anders aufgestellt. Dort gibt es da auch diese Doppelstruktur bei den Fachärztinnen, was du angesprochen hast. Die haben auch ihre Probleme. Die haben auch zum Beispiel eine schlechtere Gesundheitsversorgung von ärmeren Bevölkerungsschichten. Aber so en gros ist die Versorgung sicherlich, also haben die Reformen der letzten Jahrzehnte da sicherlich gefruchtet. Die haben eine ganz krasse Zentralisierung des Gesundheitssystems vorgenommen. Also das, was wir mit der Krankenhausreform anstreben oder angestrebt haben, je nachdem, wie man sieht, das haben die durchgezogen. Das war auch teuer. Also das war sehr teuer in Dänemark und das ist ein sehr kleines Land. Da kann man so ein bisschen sehen, wie teuer das bei uns auch wird. Also das ist jetzt kein Rieseneinsparfaktor, der sich schnell bemerkbar macht. Aber was da auch bemerkbar ist, und das schließt ein bisschen an das an, was Barbara gesagt hat, dort gibt es auch eine große Konfidenz in das Gesundheitssystem, in die staatliche Versorgung, in die, der Staat sorgt für mich und die Maßnahmen sind gut. Und das stimmt schon, wir haben auch ein sehr gutes Gesundheitssystem an vielen Stellen, aber es gibt aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre so eine Erosion des Vertrauens darin, also dieses Gefühl, das wird immer schlechter und ich kriege keine Termine beim Facharzt. Und wer kriegt denn, die Privatversicherten kriegen Termine und ich nicht. Die mit Beziehungen kriegen Termine und ich nicht. Also das ist so eine, gibt so eine Ungleichverteilung. Und das macht einen extremen Vertrauensverlust und auch das Gefühl von Schlechtversorgung.
Ja, ich glaube,
du musst mal gerade reingrätschen. Also woanders kannst du ja gar nicht gleich zum Facharzt marschieren als Versicherte. In England ist das meines Wissens so nicht möglich.
Das war ja früher in Deutschland auch nicht so.
Da also, hast du den Gatekeeper, den GP und
das fertig, wollen sie ja, ne? Also genau, den Hausarzt. Und das soll ja in Deutschland auch immer wieder gestärkt werden. Also die Hausarztstruktur, also wurde ja auch schon für ganz verschiedene Maßnahmen, meines Wissens nicht sehr erfolgreich. Also es wurde immer wieder versucht, den Hausarzt als oder die Hausärztin als erste Anlaufstelle einzurichten mit verschiedenen Maßnahmen. Aber in der Entwicklung hat sich es, glaube ich, nicht groß verändert. Also die Leute gehen immer noch, wenn sie sagen, okay, ich habe Ohrensausen, dann gehe ich zum Ohrenarzt. Und wenn ich es in der Lunge habe, dann gehe ich zum Lungenarzt. Und
es gibt Hausarztmodelle, gibt es ja schon. Ne?
Gibt es schon, und vor allen Dingen auf dem Land. Aber in den Städten hast du ja, in den Ballungszentren hast du nach wie vor die freie Auswahl.
Und das
steht
auf jeden Fall auf der Reformagenda, ne? Das Primärversorgungssystem, also wo muss ich zuerst hingehen, wenn ich eine ärztliche Leistung in Anspruch nehmen will? Also die Hausärztin als erste Ansprechstelle, das steht auf der Reformagenda.
Zu Dänemark muss man vielleicht noch ergänzen. Du hast es gerade schon erwähnt, dass diese Frage des Vertrauens wichtig ist. Das ist aber nichts, was nur mit dem Gesundheitssystem zu tun hat, sondern das Verhältnis zum Staat ist halt in Dänemark und in skandinavischen Ländern ein ganz anderes als in Deutschland. Also
das würde ich nicht sagen. Wir haben ja eigentlich auch ein hohes Vertrauen in den Staat. Also es gibt so ein europäisches Verständnis in den Staat, würde ich sagen. Und das unterscheidet sich dann fundamental vom angloamerikanischen Verständnis. Also der Staat als Störenfried und der Staat, von dem ich was erwarte. Und ja, das ist in Deutschland doch.
Ja, ich glaube, das Argument verstehe ich, aber.
Also wenn ich da mal noch das ergänzen darf. Also das Entscheidende ist ja, glaube ich, dass in den USA gesunde Leute eigentlich nicht einsehen, warum sie für kranke Leute mitzahlen wollen. Und Reiche nicht für Arme. Und das ist so ein Verständnis. Und deswegen kriegt man auch da kein richtiges Gesundheitssystem mit.
Ich glaube, das amerikanische System da ist, gibt es diesen Aspekt des Rassismus ganz stark. Ne? Also die Weißen haben keine Lust, für die armen Schwarzen zu zahlen. Das hat man hier, glaube ich.
Das Rassismus und das Klassismus.
Und das Klassismus. Also um das aufzuklären, mit dem Staatsvertrauen meine ich eher das Historische. Also den Staat als Gegner. Also auch eine Geschichte mit dem Totalitarismus, Erfahrung mit Totalitarismus in Deutschland, was man in skandinavischen Ländern so nicht hat, glaube ich, hat schon, es gibt ein anderes Verhältnis, grundlegend anderes Verhältnis zum Staat, glaube ich, in Deutschland. Und das ist aber sozusagen nur so ein Nebenaspekt.
Auf jeden Fall, also wo man das schon sehr deutlich sieht, ist im gesamten Digitalisierungsprozess im Gesundheitssystem und in anderen Bereichen. Das ist ja so ein Prozess, der auch ganz viel mit Vertrauen, wie wird mit meinen Daten umgegangen, ist der Staat in der Lage, meine Daten zu schützen? Und da sieht man natürlich in anderen Ländern, auch in Ländern wie Estland, ganz andere Vertrauensvorschuss.
Jetzt mal Tacheles.
Und zwar auf dem TAZ-Lab 2026.
In unserem Labor für Debatte, Streit und Verständigung mit mehr als 60 Veranstaltungen geht es dies Jahr liebevoll und rabiat zu.
Am 25. April im und ums TAZ-Haus in Berlin und digital im Livestream.
Kommt vorbei und mischt euch ein.
Infos und Tickets unter tazlab.de.
Lasst uns hier vielleicht einen kleinen Schnitt machen und die Perspektive ein bisschen zu erweitern auf das, was an Reformagenda kommt. Das geht ja weit über Gesundheit hinaus. Lars Klingbeil, ich habe es am Anfang erwähnt, hat diesen Aufschlag gemacht und ein Kernsatz von ihm war, wir müssen mehr arbeiten. Stimmt es eigentlich, dass wir mehr arbeiten müssen? Ich habe mal ganz kurz nochmal geguckt. Die geleisteten Arbeitsstunden in Deutschland waren, glaube ich, 24, 25, so viele wie noch nie. Also stimmt dieser Satz, das ist ja so ein Satz, den man von Merz kennt, jetzt hat Klingbeil das auch gesagt, er meint es ein bisschen anders, aber müssen wir wirklich mehr arbeiten, ist das unser Problem?
Lars Klingbeil hat das ja geschickt gemacht, er hat nicht gesagt, wir alle müssen mehr arbeiten, sondern wir müssen als Gesellschaft mehr arbeiten und im Prinzip hat er jetzt diesen neoliberalen Satz, also der ja suggeriert, arbeitet doch gefälligst, fangt früher an und hört später auf und nehmt euch möglichst am Wochenende nicht mehr frei, auf die Gesellschaft transformiert und hat dann lauter Vorschläge gemacht, die eigentlich sozialdemokratisch sind. Zum Beispiel die Abschaffung des Ehegattensplittings oder auch durch die Hintertür, also die Rente nach 45 Beitragsjahren, was erstmal total gerecht klingt und wo man ja sagt, oh toll, da müsste ja jeder CDUler jubeln. Ne? Aber natürlich ist das die Rente mit 63 anders ausformuliert und die CDU geht schon auf die Barrikade und sagt, ach wie, jetzt wollen die ihre Sozi-Idee wieder hier einführen. Also Klingbeil sagt, wir müssen das Erwerbspotenzial in der Gesellschaft steigern und er meinte dann mit auch, und auch da sehe ich viele Fragezeichen bei der Union, wir brauchen natürlich Zuwanderung. Wir müssen mehr Leute ins System lassen, wir haben davon profitiert, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs gestiegen ist und in den letzten Jahren entscheidend auch durch Zuwanderung. Und das sollte einerseits für Menschen gelten, die nach Deutschland kommen. Das sollte aber auch für Menschen gelten, die schon in Deutschland sind, nämlich Geflüchtete. Und da fordert er jetzt dezidiert den Innenminister Alexander Dobrindt auf, doch bitteschön dafür zu sorgen, dass auch Menschen, die hier einen Asylantrag laufen können, nach 3 Monaten eine Arbeitserlaubnis bekommen.
Also das ist ganz pfiffig von ihm, das fand ich auch, den Eindruck hatte ich auch bei der Rede. Er nimmt so ein Wording von der Union, von Merz, mehr arbeiten, länger arbeiten oder auch was Befristungen angeht, Arbeit. Aber dann kommt so ein sozialdemokratischer Inhalt im Grunde genommen darunter.
Naja, ich finde interessant, ich mache schon sehr lange Sozialpolitik und ich erinnere mich in den Nullerjahren zu Zeiten der Massenarbeitslosigkeit, da war die Rede davon, dass man weniger arbeitet, da war plötzlich derjenige, der bereit war, seinen Arbeitsplatz zu teilen, also in Teilzeit zu gehen, wenn natürlich auf den Lohn verzichtet hat entsprechend, dann war plötzlich der Hero. Und jetzt hat sich das komplett verändert. Und bei den Statistiken muss man ja immer schauen, wenn die Pro-Kopf-Arbeitszeit ist, wir haben ja den Anstieg der Erwerbstätigkeit der Frauen und viele Arbeiten reduziert, dann haben wir gesamt trotzdem viele Arbeitsstunden, nur pro Kopf ist halt ein bisschen runtergegangen.
Das ist richtig.
Weil eben mehr Frauen jetzt arbeiten. Also da wird auch viel verkürzt dargestellt.
Also wir haben insgesamt 55 Milliarden Arbeitsstunden, glaube ich, gehabt. 2024 war so viel wie noch nie in Deutschland seit dem Krieg. Aber du hast völlig recht, Barbara, das ist, wenn man sich anguckt, wie viel die Leute arbeiten, ist es im Grunde genommen weniger, weil es eben mehr Leute gibt, die überhaupt am Arbeitsmarkt
teilnehmen. Genau, und die Problembeschreibung der Union ist ja immer, also die geleistete Arbeitszeit pro Kopf ist im internationalen Vergleich geringer. Und deshalb müssen wir, also jedes Individuum, muss mehr arbeiten und so. Das kriegt man aber durch eine Einschränkung der Teilzeitquote, kriegt man das natürlich auch raus. Also wenn man sozusagen die Zahl der Menschen, die Teilzeit arbeiten, senkt, dann arbeiten natürlich alle pro Kopf dann auch mehr und da muss keiner tausende Überstunden machen.
Wobei ich jetzt mal, da muss ich jetzt mal was sagen, ich glaube, das ist eine andere Meinung, ihr beide habt, aber ich finde das Wort Anreiz im Zusammenhang mit Frauenerwerbstätigkeit, da werde ich immer total stinkig.
Warum? Also,
ja, weil es heißt jetzt, die Frauen machen das Ehegattensplitting, ist kein anderer, wir müssen es abschaffen, damit die Frauen haben einen Anreiz mehr zu arbeiten. Das Ehegattensplitting bedeutet, du kannst ja wählen, ob du diese gesplittete Steuer machst oder eben nicht, wie es jetzt künftig kommen soll. Und dass jetzt alle Frauen, wenn sie Kinder haben, schnell angereizt werden müssen, mehr zu arbeiten und gar keine, sich nicht selber das entscheiden können. Ja, da wird so ein Frauenbild wieder markiert, die faulen Frauen, die da zu Hause sind, sich hinter den Kindern verstecken. Da werde ich immer stinksauer. Das ist sehr populär
im Moment. Das ist sehr interessant, was du sagst, finde ich, weil wir haben ja zwei Punkte jetzt in diesem ganzen Spektrum von Vorschlägen, die irgendwie zusammenpassen. Das ist die Abschaffung des Ehegattensplittings, erklären wir vielleicht gleich nochmal, und diese kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern, in erster Linie Frauen. Das sind beides, wenn das beide kommen würde, würde man das Anreizsystem, genau wie du gerade gesagt hast, Barbara, dahingehend verändern, dass es für Frauen sich viel mehr lohnen würde, nicht zu Hause zu bleiben, sondern zu arbeiten. Und das findest du kritikwürdig.
Naja, weil die Möglichkeit ja gar nicht mehr gegeben wäre, zu sagen, ich will mehr zu Hause bleiben, ist ja jetzt auch nicht die richtige Alternative. Okay. Wir haben eben auch davon geredet, von Teilzeitarbeitern, die ihre Arbeitszeit aufstocken müssen. Ist das Gleiche, nicht das Gleiche wie zu Hause rumhocken und Däumchen drehen.
Also es würde sich, ich glaube, du könntest es nach wie vor machen. Das ist gar nicht die Frage. Natürlich könnte man nach wie vor entscheiden, der Mann oder die Frau, einer arbeitet voll und der andere nur Teilzeit und kümmert sich um die Kinder.
Das kann der Mann auch im Übrigen, ne?
Kann der Mann auch, genau. Ich kenne das auch umgekehrt. Also eben. In der Realität wird es dann halt anders gelebt, ne? Also das muss man natürlich auch dazu sagen. Der Fakt ist nur, dass wenn du die steuerliche Ausgestaltung änderst, dass es dich für denjenigen, der seine Arbeitszeit erhöht, plötzlich, also beziehungsweise für die ganze Familie, viel mehr lohnen würde. Und dann fängt man natürlich an zu rechnen, wenn ich jetzt sehe, also du kannst natürlich jetzt 10 Stunden mehr pro Woche arbeiten, aber am Ende kommt bei unserem Familieneinkommen nicht mehr raus, dann fragt man sich doch, wozu machen wir das? Also da haben wir weniger Zeit für die Kinder. Aber wenn es jetzt die Möglichkeit gäbe, okay, also wenn ich jetzt meine Arbeitszeit ausweite und ich möchte jetzt gar nicht männlich-weiblich und am Ende kommen dann irgendwie 600 Euro mehr im Monat raus, dann denke ich ja, oh, dann macht es ja Sinn, dann würde ich das natürlich machen. Aber wenn es sich nicht lohnt, dann bleibt es eben dabei. Und ich kenne durchaus diese Debatten auch in anderem Zusammenhang. Lohnt sich das denn überhaupt, wenn wir jetzt Arbeitszeit ausweiten? Also natürlich rechnen die Leute. Wir
müssen hier trotzdem ganz kurz, glaube ich, erklären, ganz kurz, nicht nerdig, aber was ist Ehegattensplitting? Das bedeutet, glaube ich, dass wenn, nehmen wir mal an, Anna, wir wären verheiratet und ich würde dann, sagen wir mal, 20.000 Euro im Jahr verdienen und du würdest als Leiterin des Parlamentsbüros 100.000 verdienen dann würde unser Steuersatz gewissermaßen auf das zusammen gemittelt. Das heißt, du würdest dann weniger Steuern zahlen und ich würde ein bisschen mehr Steuern zahlen. Und wir beide zusammen würden weniger zahlen.
Also
das ist der, genau, das ist sozusagen der Effekt, dass man dann als verheiratetes Paar aus dieser Differenz zusammen den Profit
hat. Du hast recht. Der Prozess ist, das Einkommen wird zusammengerechnet, dann wird es durch 2 geteilt, also halbiert. Dann wird die Steuer auf die Hälfte des Einkommens berechnet und anschließend wird die Steuerlast wieder verdoppelt. Und dadurch würde der mit dem höheren Einkommen in den niedrigeren Steuertarif rutschen und im Endeffekt würden wir zusammen weniger Steuern zahlen, genau.
Und findet ihr dann diese Idee, dass Ehegattensplitting ist ja auch so ein Dauer, also wie bist du noch älter als Bürgergelddiskussion, Ehegattensplitting, findet ihr das richtig, wenn es kommen würde und wie ist eure Einschätzung? Sagt die CSU sowieso nein, die CDU sagt auch nein. Also ist es eine Luftdiskussion oder ist das jetzt eingedenk des ja doch großen Haushaltslochs, was da wartet, vielleicht doch im Topf, dass das zumindest teilweise kommen also, kann?
Ich denke, es könnte kommen und es heißt ja für neu geschlossene Ehen.
Ja, klar.
Das darf man, ja, das ist auch ein Riesenunterschied. Bei der Abschaffung der Mitversicherung, da geht es ja für alle, die mitversichert sind. Und bei dem Ehegattensplitting für neu geschlossene Ehen. Wir haben ja schon einen Rückgang der mitversicherten Ehefrauen im Übrigen, weil die Frauen arbeiten ja mehr die letzten Jahre, ne? Und das würde natürlich diesem Trend dann durchaus entsprechen. Das Ehegattensplitting für neu geschlossene Ehen abzuschaffen, ja, denke ich mir.
Ich weiß gar nicht, ob das vom juristisch Bestand haben würde. Dann würden ja die Ehen ungleich behandelt. Also wenn du sozusagen Stichtag so und so, also vor 2026, die geschlossenen Ehen, die würden vom Ehegattensplitting
muss doch schnell heiraten.
Ich denke aber natürlich wäre es sinnvoll, das ist ja auch eine ursozialdemokratische oder linke Forderung, weil du, im Prinzip ist das ein Modell, was die Einverdiener-Ehe dieses Modell, und ich sage es jetzt mal so gelebt, wo das ja dann Mann geht arbeiten, Frau bleibt zu Hause, was das steuerlich, also davon profitiert, dass das steuerlich begünstigt, dieses Modell. Wenn es jetzt wie so wäre, beide gehen arbeiten, dann wären sie ja dadurch nicht schlechter gestellt, sie werden sogar besser gestellt. Und das ist der Unterschied. Also das Argument, jede Frau, die sagt, ich sage jetzt mal Frau, die sagt, ich möchte jetzt aber auch wieder auf 38,5 Stunden erhöhen, könnte nicht mehr mit dem Argument, na, das lohnt sich doch für uns gar nicht, davon abgehalten werden, sondern man hätte sozusagen noch ein zusätzliches Argument. Das möchte ich und es lohnt sich für uns beide.
Ja, im Moment ist aber keine Besserstellung, sondern die andere Variante gäbe es ja dann gar nicht mehr. Das ist ein Unterschied. Du kannst ja jetzt dich auch schon getrennt veranlagen lassen. Also, dass du dann plötzlich besser dran bist. Das ist nicht der Fall. Punkt 1 und Punkt 2 ist, es geht ja gar nicht um die Frau, die zu Hause ist und ja nichts macht. Es geht um die Unterschiede, wenn zum Beispiel ein Partner Teilzeit arbeitet oder auch irgendwo arbeitet, wo er nicht so viel Geld verdient.
Also ich würde zum einen noch dazu sagen, dass das Problem hier ja auch ist, dass ein bestimmtes Familienmodell einseitig besser gestellt wird durch Anreize. Also das ist problematisch. Also wenn du als Paar mit Kindern oder so zusammenlebst und nicht verheiratet bist, dann kommst du halt nicht in den Genuss dieser Steuervorteile. Das ist das Problematische daran. Und ich finde auch, dass das stimmt, was du natürlich sagst, Barbara. Also da hängen ja noch andere Ungerechtigkeiten dran. Also es ist ja nicht nur deshalb so, dass das häufig Frauen betrifft, weil Frauen öfter zu Hause bleiben, sondern weil sie auch einfach immer noch weniger verdienen im Durchschnitt, ne? Also diese Ungleichverteilung kommt auch oft dadurch zustande.
Was natürlich auch an der Teilzeitquote liegt, ne? Also,
aber nicht nur, selbst wenn du die rausrechnest, bist du ja immer noch.
Aber natürlich, kannst du nicht durch eine einzelne steuerliche Maßnahme mehr Gleichberechtigung schaffen. Du brauchst natürlich auch, und das steckt ja auch, also das hat, muss man mal Klingbeil in Schutz nehmen, hat er ja auch vorgeschlagen, wir brauchen natürlich einen Ausbau der Betreuungsinfrastruktur. Wenn die Kita um 14 Uhr schließt, und das ist jetzt kein hypothetischer Fall, und die Frage stellt, wer holt denn die Kinder ab, dann ist es trotzdem meistens die Frau, die sagt, na, dann gehe ich eben, ich arbeite ja sowieso nur Teilzeit oder so. Also es muss schon sichergestellt sein, dass die Öffnungszeiten auch entsprechend da sind. Oder wenn sich Kitas und auch Schulen unisono dazu entscheiden, wir machen einfach mal 3 Wochen Sommerferien und zwar erst die einen 3 Wochen und dann die anderen 3 Wochen, dann steht natürlich die Frage, wie deckt man das urlaubsmäßig ab? Also muss eine andere Betreuungsstruktur her. Die Eltern müssen auch das Gefühl haben, dass ihre Kinder da gerne hingehen und gut aufgehoben sind und dass es nicht nur so eine quasi Mangelverwahrung ist, wo man dann irgendwie damit die Eltern arbeiten.
Also man kann auf der einen Seite sagen, dieses Abschaffung des Ehegattensplittings jetzt unter finanziellem Druck und unter dem gemeinsamen Wording der beiden Parteien, die Leute sollen mehr arbeiten. Das wäre so eine Art List, des Sparzwangs und man hätte sozusagen irgendwie so eine gewisse Mehr an Gleichberechtigung. Wobei diese Frage, was Klingbeil hat das zwar erwähnt mit der Betreuungsstruktur, aber das ist ja nicht konditional damit verbunden. Also die Idee ist ja nicht, wir bauen jetzt die in Deutschland die Betreuung so gut aus und dann schaffen wir das Ehegattensplitting ab. Das ist ja nicht so. Das muss man schon, sondern das ist ein bisschen wishful thinking. Das müsste so sein.
Naja,
das muss man dazu sagen.
Wenn man es allein als Haushaltskonsolidierungsmaßnahme, ich sag's jetzt mal auf Finanzdeutsch sagen, also Einsparmöglichkeiten verkauft, dann darf man natürlich nicht gleichzeitig die Betreuungsinfrastruktur aufbauen, weil das würde ja wieder Geld kosten.
Ganz genau, das ist das.
Also wenn man nur will, dass der Staat mehr in der Kasse hat, dann müsste man das Ehegattensplitting abschaffen, was ja dann auch einen zweistelligen Milliardenbetrag bringen würde. Aber ich glaube, damit man es überhaupt machen kann, müsste man es quasi auch mit flankierenden Maßnahmen framen. Das wäre dann wahrscheinlich kostenneutral am Ende.
Wir haben jetzt das Problem, das hat Klingbeil ja auch angesprochen und ich glaube, das ist zentral für die ganze Diskussion, die wir jetzt in den nächsten Monaten haben werden, ist, es gibt dieses 30 Milliarden Loch im nächsten Haushalt und da muss irgendwie eine Idee her, was man jetzt damit macht. Lars Klingbeil hat angekündigt, er will die Einkommensteuer reformieren und zwar so, das hat er gesagt, dass Normalverdiener, also gesagt zwischen 3.000 und 5.000 Euro, ein paar hundert Euro mehr jedes Jahr haben, die sie nicht an Steuern zahlen.
Mhm.
Und das kostet Pi mal Daumen 15 Milliarden.
Das hat er, glaube ich, gar nicht gesagt.
Nee, das hat er nicht gesagt, aber es gibt Berechnungen, die ungefähr sagen, also wenn man das jetzt ernst nimmt, der hat ja auch keine Zahl gesagt, aber so Pi mal Daumen ungefähr 15 Milliarden. Das kommt dann auf die 30 noch drauf. Die Frage ist natürlich, wie soll das jetzt eigentlich alles finanziell, haushalterisch hinhauen?
Ja, diese Berechnung, die du hast hier, die 15 Milliarden, also es gibt eine Berechnung zum Beispiel vom DIW, von Stefan Bach, der hat so ein, im Sinne von Klingbeil gesagt, also wenn man jetzt einen höheren Eingangssteuersatz macht, also von 14% auf 19% macht und den Grundfreibetrag auch mit erhöht, also auf knapp 13.000 Euro und dann die gesamte Steuerkurve so ein bisschen nach rechts verschiebt, sodass der Spitzensteuersatz erst ab einem zu versteuernden Einkommen von 90.000 Euro fällig wird und dann von 42% auf 49% steigt, dann bekäme man eine Entlastung hin, also eine deutliche Entlastung von ungefähr 95% der Einkommen hin. Und ab einem Jahreseinkommen von brutto etwa 160.000 Euro würde die Belastung steigen. Das würde ungefähr 14 Milliarden Euro kosten.
Wenn man das so macht.
Wenn man das so macht,
weil
genau.
Das, was man sozusagen gewinnt bei den Reichen, nicht dem entspricht, was man bei den Entlastungen bei den 95% ist.
Ja, genau. Also es wäre auf jeden Fall erstmal eine Steuer, die nur halb gegenfinanziert wäre, wenn man es mal so nimmt. Man braucht schon eine deutliche Erhöhung des Spitzensteuersatzes und wahrscheinlich auch des Reichensteuersatzes und Bach hat vorgeschlagen, man soll den Soli abschaffen. Klingbeil ist, glaube ich, nicht dafür, den Soli abzuschaffen, weil er das Haushalt auch nicht so übermachen. Man müsste sogar vielleicht noch weitere Steuerarten nehmen, die man zum Stopfen dieser Lücke nimmt. Weil klar ist, eine Steuerreform, die das Haushalt auch nur vergrößert und die nicht gegenfinanziert ist, die kann es nicht geben. Und da ist sich Klingbeil übrigens auch einig mit dem Kanzleramt, dort sieht man das ähnlich. Also sagt, wir können keine, also man will eine Entlastung der Einkommen. Aber vor allen Dingen der mittleren und niedrigen Einkommen. Aber man will nicht noch größere Haushaltslöcher reißen, also braucht man eine Gegenfinanzierung. Und spannend wird sein, wo die herkommt.
Und da gibt's ja ein Wort, was noch nicht gefallen ist heute, was aber jetzt spätestens jetzt fallen muss. Und das ist das Wort Mehrwertsteuererhöhung. Oder viele sagen, dass keiner will sie, aber sie wird kommen. Und zwar aus Zwang. Und das ist ein Problem, weil die Mehrwertsteuererhöhung, die bringt pro Prozentpunkt ungefähr 15 Milliarden. Das Problem ist aber die Verteilungswirkung, weil die natürlich Ärmeren mehr schadet als Gutbetuchten. Das ist das Problem bei der Mehrwertsteuer. Und wie seht ihr das? Ist das vertretbar? Wird es kommen, weil aus Not, Not kennt kein Gebot oder was wird passieren?
Naja, es ist schon mal gekommen, ne? Aus Not.
Ja.
Und bei der Verteilungswirkung gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Natürlich, man sagt, der Anteil der bei den niedrigen Einkommen wird mehr für den Konsum verwendet und deswegen leiden die mehr unter der Mehrwertsteuer. Aber es gibt ja inzwischen auch Gutachter, die sagen, ältere Menschen mit Vermögen geben einfach viel mehr Geld aus für irgendwas und deswegen sind die, wenn die Mehrwertsteuer erhöht wird, zahlen die dann sozusagen
Moritz
mehr.
Moritz Scholarik sagt das.
Ja, das
Moritz Scholarik sagt das genau.
Wer ist Moritz Scholarik? Das müssen wir kurz erklären.
Der Direktor des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Ja, genau.
Ja.
Eher, also kein Linker, sondern eher so ein Mitte neoliberaler.
Ja, dass das eine Steuer trifft, die vor allen Dingen Vermögende trifft, das ist eine interessante Hypothese, die habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Weil
in absoluten Zahlen stimmt es ja, ne? Denn wenn du konsumierst ja mehr, wenn du mehr Geld hast, also zahlst du mehr Mehrwertsteuer.
Naja, ja, aber man muss aber gucken, welchen Anteil deines verfügbaren Einkommens gibst du für Konsum aus. Und da ist es erwiesen, dass Menschen, die wenig Einkommen haben, fast ihr gesamtes Einkommen für Konsum ausgeben. Und da bleibt nichts übrig, während Menschen, die ein sehr hohes Einkommen haben, nur bis zu einem gewissen Grad konsumieren können und den Rest dann eben anlegen oder zur anderweitigen Verfügung haben. Insofern trifft es schon Leute mit geringem Einkommen mehr.
Und das wäre doch eigentlich sozial, das hätte doch eine soziale Unwucht, weil es wahrscheinlich ja doch Leute, die einfach konsumieren müssen, bestimmte Sachen. Es sei denn, man findet eine ganz raffinierte Lösung, dass man Lebensgrundnahrungsmittel zum Beispiel ausnimmt von dieser Erhöhung oder vielleicht dann eine Senkung macht. Aber dann ist die Frage wiederum, wie viel es bringt.
Ja, also ich denke, es wird auf jeden Fall sozial ungerecht sein, weil du natürlich, klar, kannst du Grundnahrungsmittel von der Mehrwertsteuer ausnehmen, ist ja auch eine alte Forderung der Linken. Dann würde das natürlich auch nicht pro Prozentpunkt 15 Milliarden bringen, wie du vorgerechnet hast, sondern entsprechend weniger, je nachdem, wie es ausgestaltet ist. Und dann kannst du sagen, natürlich kannst du als Mensch, denn mit einem geringen Einkommen wird dann die Butter wieder günstiger und meinetwegen das Brot und die Milch, aber irgendwann brauchst du auch einen neuen Wintermantel und irgendwann ist die Waschmaschine kaputt und wenn du Kinder hast und so, die brauchen alle halben Jahr ein neues Paar Schuhe und so weiter. Also du wirst es, glaube ich, nicht so machen können, dass du es sozial ausgewogen hast. Insofern Mehrwertsteuererhöhung, es bringt auf einen Schlag viel Geld, ist aber, glaube ich, in der Konsequenz für diejenigen, die viel konsumieren müssen, beziehungsweise ihr Einkommen eigentlich in den Konsum investieren müssen, schlecht.
Also ich finde, man muss bei Kürzungen und Einsparungen auch den Faktor Angst berücksichtigen. Was macht den Leuten mehr Angst? Und bei Mehrwertsteuererhöhung macht weniger Angst, als wenn du zum Beispiel bestimmte Gesundheitsleistungen nicht mehr von der Krankenkasse bezahlt kriegst. Das ist für mich was für eine Erhöhung der Mehrwertsteuer da, also nicht so Gegenreden zu schwingen, spricht, ist für mich, dass wenn du merkst, es wird alles ein bisschen teurer, ein bisschen, ist was anderes, als wenn du das Gefühl hast, du wirst plötzlich ausgeschlossen von irgendwas.
Ich bin ja immer, also ich weiß das, also jetzt muss ich auch mal meine Lieblingssteuer ins Spiel bringen, auch wenn wir das hier schon 500 Mal diskutiert haben. Das heißt ja immer, wir müssen jetzt mal den Gürtel enger schnallen und das Geld ist alle, ne? Also der Staat hat auch nicht mehr so viel, Klingbeil hat ja selbst davon gesprochen, wir können nicht mehr jedes Problem mit Geld zuschütten, aber wir haben in Deutschland 22,9 Billionen Euro an Vermögen und davon 11,1 Billionen Euro an Privatvermögen. Und es gibt 3.900 Menschen, ja, ganz, ganz geringer Teil, denen gehört jeweils über 100 Millionen Euro. Die besitzen von diesen Finanzvermögen quasi ein Viertel. Und wenn man jetzt eine Vermögenssteuer einführen würde, dann würde man, glaube ich, die Wirtschaft insgesamt nicht schwächen. Aber man würde bei denen, die sehr, sehr, sehr viel besitzen, doch einen erklecklichen Anteil holen können. Und dass das so in der Diskussion so runterfällt. Und es wird immer gesagt, wie leistungsfeindlich und so weiter. Also Leistung, wenn man Vermögen schont, also die Erzählung ist ja, wenn man Vermögen schont, dann wächst die Wirtschaft. Also allein im letzten Jahr, da hat sich die Zahl der Superreichen um 500 Personen erhöht. Ja, Deutschland hat Platz 3 im internationalen Vergleich bei der Anzahl der Superreichen. Aber die Wirtschaft ist keinen Millimeter gewachsen, sondern im Gegenteil, sie ist sogar geschrumpft. Also diese These, wir müssen nur die Vermögen schonen und dann wächst die Wirtschaft, die ist Quatsch. Und ich finde, wir sollten viel stärker hinschauen, wo ist eigentlich wirklich Geld zu holen.
Absolut einverstanden. Da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen im Zusammenhang mit der Erbschaftssteuer. Das kommt ja dieses Jahr. Lasst uns jetzt hier in die Schlusskurve einbiegen.
Aber Erbschaftssteuer heißt die einmalige Besteuerung von Vermögen. Eine Vermögenssteuer wäre sozusagen die jährliche.
Natürlich, das ist klar, wobei das Erbschaftssteuervolumen, also das Volumen des Vermögens, das jedes Jahr vererbt wird, natürlich bei 300-400 Milliarden auch erheblich ist. Lasst uns trotzdem auf diese Schlusskurve jetzt einbiegen. Was mich interessieren würde, wir haben jetzt wirklich ein großes Spektrum hier, ein großes Prospekt abgeschritten. Was glaubt ihr? Kriegt diese Regierung, ich glaube, das ist existenziell für diese Regierung, kriegen die diese Reform hin mit dem, Barbara hat es gerade angesprochen, zumindest Eindruck, wir haben hier ein gerechtes Paket, was wogegen viele Leute und auch Gruppen, Lobbygruppen protestieren werden, aber am Ende wird sich so durchsetzen, ist schon okay. Oder gibt es den Eindruck, was wahrscheinlich vor allem für die SPD fatal wäre, wir haben hier so eine Agenda 2010 zum zweiten Mal mit deutlichen Verlierern und die Vermögenden, die Anna gerade angesprochen hat, zählen weiter ihr Geld.
Also ich denke, man bräuchte schon eine Erzählung, wo auch die Heranziehung von Vermögen und Erbschaften stärker thematisiert wurde. Das gehört in den Top, das fehlt bisher im Mosaik.
Also ich glaube ehrlich gesagt mittlerweile nicht mehr, dass wir diese ganz großen Reformen hinkriegen, einfach weil die beiden Koalitionspartner von ganz verschiedenen Enden her denken und sie sich immer auf Kompromisse einigen müssen und weil die Ursachen dieser Krise, die wir in Deutschland sehen, zum großen Teil auch externer Natur sind. Natürlich müssen wir intern unsere Hausaufgaben machen, aber man sieht ja gerade, alles, was die Regierung macht, wird durch externe Schocks, also die können ja machen, was sie wollen. Jetzt wurde die Wachstumsprognose wieder halbiert. Wegen des Krieges im Iran. Also alles, was gemacht wird, Schulden in Milliardenhöhe mit Sondervermögen, Investitionsprogramme, Senkung der Körperschaftssteuer, soll ja ab 28 dann in 1% Schritten kommen und so weiter. Und dann kommt wieder der nächste Krieg, dann macht Trump wieder die nächste Ansage, dann macht er eine Zollpolitik und so weiter. Und China fährt auch eine andere Strategie. Also wir haben tatsächlich, um aus diesem Loch rauszukommen, genügt es, glaube ich, nicht, wie es die Koalition will, an vielen verschiedenen Stellschrauben zu drehen. Das ist auch nötig. Aber wir haben es hier echt mit einem Problem zu tun, was weit über Deutschland hinausreicht.
Also wir wollten so eine Blutschweiß- und Tränenrede, meinst du?
Nee, nicht eine Rede. Also Reden werden ja viele gehalten. Aber man müsste echt noch mal gucken, wie sieht denn eigentlich, also wie stellen wir uns global eigentlich in den nächsten 20 Jahren auf? Und ich glaube, da sind Entscheidungen zu treffen, die die derzeitige Regierung wahrscheinlich in tiefe Ungnade fallen lassen würden und die sich wahrscheinlich erst die nächste oder übernächste Regierung...
Darüber reden wir demnächst mal. Manu?
Ich würde noch mal auf die Sparmaßnahmen bei den Krankenkassen schauen. Da hat ja Merz gesagt, also Kanzler Merz hat gesagt, er muss jeder seinen Anteil leisten und er wolle da auch selbst noch mal drauf schauen, dass das dann am Ende auch so ist. Und ich glaube, wir sollten da mindestens mit genauso viel Ernst oder noch mehr drauf schauen, dass das dann auch wirklich eine gerechte Verteilung von Maßnahmen ist und von wo die Maßnahmen ankommen und wer dafür bezahlen muss.
Dann hoffen wir das Beste. Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Eva Lotte Andrea für die Redaktion. Fragen und Kritik wie immer gerne an bundestalk@taz.de. Teilt uns in sozialen Netzwerken und wenn ihr Geld übrig habt, wie immer, über Taz zahlig gerne gesehen. Bleibt uns gewogen und tschüss und schöne Ostern. Ciao.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.